Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Der Punkt ist, an so einem Lithium-Akku, und das kann ein E-Auto sein, es kann aber auch hier, haben wir alle und meistens in der Tasche, das Smartphone. Wann fängt so ein Lithium-Akku an zu brennen? Ja, wenn er was tun muss. Oder wenn er die Nahrung, die Energie aufnimmt, sprich im Ladezustand. Lithium brennt genauso wie eine Bengalo im Stadion.
Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Heute haben wir ein heißes Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wollen über Feuer und alle Gefahren im Tiny House sprechen. Und dazu habe ich einen hervorragenden Fachmann am Apparat, nämlich den Mario Wollnick. Erstmal moin Mario, hallo.
Moin Peter.
Du bist Norddeutscher, du kommst aus der Nähe von Vechta. Insofern kennst du das Moin. Insofern muss ich dich nicht bekehren, wie das gerne bei anderen Süddeutschen mache, die ja automatisch das Moin gleich miterzählen. Aber das so nebenbei. So, okay. Mario, wir kennen uns jetzt schon einige Zeit privat mittlerweile, haben uns angefreundet und wir haben darüber gesprochen, was du geschäftlich machst. Du bist mit deiner Frau gemeinsam in einem Unternehmen, das sich mit Brandschutz beschäftigt, in Steinfeld, Landkreis Vechta. Gib mir mal so ganz kurz 2, 3 Sätze, was du machst, damit die Leute ungefähr einen Einblick haben, welche Kompetenzen du gerade mit ins Spiel bringst.
Ja, also Kompetenzen. Was wir von der Firma Brandschutz Detas aus machen, ist die Wartung und Instandhaltung von Feuerlöschern, Rauchwärmeabzugsanlagen, Brandabschottung, sprich Bohrung, wieder Schotten, Kabeldurchführung, Wandhydrantenwartung und eigentlich alles, was das Brandschutzherz begehrt. Und wenn wir es mit unserem kleinen Familienunternehmen nicht können, dann haben wir Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel in Sachen Brandmeldeanlagen. Also eigentlich können wir mit unseren Partnern zusammen das ganze Brandschutzsegment abdecken. Da machen wir keinen Hehl draus. Da ist auch Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne, haben wir auch Partner für. Teilweise machen wir die selber. Das ist aber ein Thema, das ist sehr zeitaufwendig und das geben wir dann meistens ab. Wie gesagt, wir sind ein kleines Familienunternehmen, aber alles, was Brandschutz betrifft, machen und können wir auch, und wenn nicht, vermitteln wir weiter.
So, das heißt aber, ihr habt dann also mit politischen Brandmauern nichts zu tun. Ganz nebenbei, wie lange muss eine Brandmauer halten normalerweise bei echtem Feuer?
90 Minuten mindestens.
Okay, das so nebenbei. Gut, begraben wir das Thema, gehen wir mal in die fachliche Schiene rein. So, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was überhaupt so grundsätzlich ist. Wir nehmen einfach mal den privaten Kunden, der sagt, ich habe ein Tiny House, ich lebe in diesem Wohnhaus. Was sollte der so grundsätzlich Richtung Stichwort Feuer so beachten?
Grundsätzlich ist es immer wichtig, wenn ich die private Nutzung anstrebe, muss ich mich erstmal mit Rauchmeldern absichern. Rauchmelder sind seit 2016 Pflicht in privaten Gebäuden. Nicht nur in privaten Gebäuden, sondern allgemein auch geschäftliche Räume müssen mit Rauchwarnmeldern oder ja Brandmeldeanlagen ausgestattet sein. Das ist ja auch zur eigenen Sicherheit, denn meistens geht's im Schlaf los. Man nächtigt, der Geruchssinn ist abgeschaltet und wenn dann ein Rauchwarnmelder Alarm schlägt, dann ist das echt vom Vorteil und hat auch schon Menschenleben gerettet. Dazu kommt noch, ja, in so einem Tiny House zum Beispiel, wenn ein Ofen verbaut ist, würde ich auch einen CO-Melder mitempfehlen, weil das sind halt auch diese Rauchgase, die man nicht sofort wahrnimmt, wenn überhaupt, und die auch dann bei Einatmung dann auch zum Tode führen können oder zur Ohnmächtigkeit, und dem will man ja aus dem Wege gehen. Also das ist erstmal ein Muss. Und ich, na klar, ich komme aus dem Brandschutz, ich würde mir dann auch immer einen Feuerlöscher ins Tiny House oder zumindest in ein greifbares Fach stellen, wo ich dann auch jederzeit rankomme. Ja, und das dann halt mit den passenden Löschmitteln.
Jetzt sagst du gerade CO, zur Sicherheit Kohlenmonoxid. Das ist auch das, was normalerweise beim Auto aus dem Auspuff rauskommt. Und wenn man selbst mal begehen will, geht man in die Garage und macht die Tür zu.
Ja, so ist es. Also ja. nicht zu empfehlen, aber ja, es ist halt so. Es ist schleichende Gase sind es, die minimal leichter sind als Luft. Man empfiehlt so, diese CO-Melder ja so in 1,50 Meter, 1,70 Meter Höhe anzubringen, meistens in Kopfhöhe. Das ist halt so. Viele sagen, ja, wir machen die untere Decke. Das ist auch nicht ganz falsch, weil CO leichter ist als Luft, geht es hoch. Aber CO hat die Eigenschaft, es verteilt sich gleichmäßig im Raum.
Okay.
Und deswegen ist es nicht verkehrt, wenn ich es in Kopfhöhe oder zumindest, wenn ich über mehrere Etagen unterwegs bin oder schlafe, was ja oft in so einem Tiny House ist, das unten der Wohnbereich ist und oberhalb sind dann die Schlafmöglichkeiten verbaut, habe ich ja bei dir selber gesehen. Und ja, bevor das dann oben ankommt, kann das sich aber auch schon so verteilt sein, dass ich es vielleicht gar nicht mehr mitkriege und noch tiefer schlafe als vorher, weil ich halt schon genug Gase eingeatmet habe. Und dann im Worst-Case-Szenario, ja, habe ich das längste Leben gehabt. Also, ne? Also das ist halt dann vorbei.
Also so nach dem Motto, dass man dann irgendwann leblos aufwacht.
Ja, sozusagen. Und wir sind alle noch jung. Das heißt, wenn wir zu früh sterben, sind wir das Rest des Lebens tot. Und das ist doof.
Ja, das ist ärgerlich, ja. Das ist doof, ja. So, das heißt, okay, also 1,50, 1,70 Höhe CO-Melder. Da gibt es ja einige, die haben so einen richtigen Display, wo du auch sehen kannst, welche Konzentration da ist. Was gibt es da besondere, die du da empfiehlst?
Nein, ich würde jetzt vielleicht, wenn ich gewerblich irgendwas mache und da steht ein großer Heizkessel oder ich habe eine große Heizungsanlage, dann kann man natürlich sich einen CO-Melder mit Display einbauen. Vielleicht auch, um zu sehen, hat es denn schon mal eine hohe Konzentration gegeben? Habe ich vielleicht irgendwo im Ofen oder in der Heizungsanlage eine Verpuffung gehabt, die dann aber durch Fenster wieder abziehen konnte oder wie auch immer, oder Belüftung, Entlüftungsanlagen vielleicht, was ich dann nicht mitkriege, was für mich aber ein Warnschuss ist, Moment, da ist mal was gewesen, ja, und das Gerät hat es dokumentiert. Also das ist schon eine feine Sache. Ist alles so ein bisschen kostenabhängig. Kann man machen, aber die einfachen Geräte für den Hausgebrauch oder auch für so ein Tiny House, da reichen die einfachen Geräte, die dann halt, ich sag mal, für 30 Euro oder was zu haben sind.
Super.
Zu empfehlen sind die Geräte mit Long-Life-Akku.
Mhm.
Ja, die halten, also die sollen angeblich 10 Jahre halten, aber ich würde sie dann nach 6, 7, 8 Jahren rausschmeißen. Ja, steht auch meistens in den Bedienungsanleitungen drin, weil dann doch der Akku sagt, so, jetzt habe ich meinen Dienst getan. Ist aber sehr zu empfehlen, weil damals gab es diese Geräte sowohl auch als CO als auch Rauchmelder mit den 9-Volt-Blocks. Und die hatten die Angewohnheit, wenn sie dann Alarm gemacht haben, weil sie wenig Spannung mehr hatten oder wie auch immer, die sind meistens nachts losgegangen. Und dann stand man natürlich senkrecht im Bett. Und das will man nicht, ne? Ja.
Kann ich nachvollziehen, ja. So, wobei bei der Feuerstelle sollte sowieso darauf geachtet werden, dass ein Außenluftanschluss ist, dass der Sauerstoff von außen holt, nicht von innen. Und dass so ein Ding, also eine Betriebserlaubnis von dem Bezirksschornsteinfegermeister hat, sonst brauchen wir eigentlich nicht weiter zu diskutieren. Ist ja auch so, dass einige das gerne schwarz, also auf dem Campingplatz aufstellen, und das ist gefährlich. Vielleicht so ein Beispiel, was die Leute auch wahrscheinlich genauer verstehen. Warum ist Kohlenmonoxid leichter als Luft? Das kennt man vom Wohnwagen, dass man nämlich eine Zwangsentlüftung unter der Decke hat, damit CO2 oben abfließen oder wegfliegen kann. Und Kohlendioxid, was du eventuell beim Gaskocher hast, ist schwerer als Luft, deswegen unten abfließen.
Genau richtig. Kohlendioxid ist, 1,7 mal schwerer als Luft, glaube ich, sammelt sich unten im Raum. Kohlendioxid hat dazu aber auch noch den Nachteil, es ist sauerstoffverdrängend, und 3 Atemzüge in so einer CO2-Wolke und dann hilft auch keine Mund-zu-Mund-Beatmung mehr. Also dann kann ruhig die Feuerwehr kommen, dann hat man es hinter sich.
Das ist übrigens der Hinweis, im Tiny House ein Gaskocher ist tabu, weil dann muss ich nämlich Zwangsentlüftung unten wie oben haben. Und wenn ich Löcher in den Wänden habe, kriege ich niemals eine Baugenehmigung, weil die Dämmung nicht einheitlich ist. Aber das ist so ein Punkt, da muss man mal sehen. Ich glaube, 2/3 aller Tiny House-Angebote, gerade so die Billigdinger aus dem Osten, die haben dann Gasherde drin, wo ich sage, schön, du lebst ja schon auf hohem Risiko. Aber das nur nebenbei. Gut, okay. So, jetzt hast du gerade angesprochen, Feuerlöscher. Das ist ja auch nicht so einfach, dass man da das unterscheidet. Der normale Kunde sagt ja, okay, ich gehe in meinen Baumarkt, da ist so ein roter Kasten, der kostet 19,95, das nehme ich mal. Was sagst du dazu?
Ja, was sage ich dazu? Ich möchte keine Feuerlöscher oder Hersteller nur irgendwie schlecht machen.
Das geht jetzt nicht um den Preis, sondern über die Technik. Ja,
ja, über die Technik. Also diese Baumarktgeräte, die auch zu Silvester für 19,99 € angeboten werden, das sind sogenannte Dauerdruckgeräte. Meistens Pulver. Pulver ist im Moment noch das günstigste Löschmittel. Pulver ist auch ein gutes Löschmittel. Für Outdoor super Löschmittel. Indoor würde ich kein Pulver mehr empfehlen. Und auch diese Baumarktgeräte würde ich nicht empfehlen. Baumarktgeräte sind sogenannte Dauerdrucklöscher. Ich habe den Feuerlöscher, da ist mein Löschmittel drin. Und meistens ist dort Stickstoff mit eingefüllt, dass wir einen Betriebsdruck von zwischen 15 und 18 Bar haben. Soll heißen, ich habe auch ein kleines Manometer an der Seite, einen sogenannten Centartikel, verbaut und der steht im Grün. Und dann denkt man, jawohl, ich bin auf der sicheren Seite. Da es aber ein Centartikel ist, kann es auch sein, dass diese kleine Metallnadel auch schon festgerostet ist und bleibt im Grün stehen, obwohl in dem Löscher gar nichts mehr los ist. So, also billig kauft man bekanntlich immer zweimal. Und deswegen empfehle ich jedem, ob gewerblich oder privat, einen Aufladefeuerlöscher zu kaufen.
Was ist das?
Aufladegeräte stehen nicht permanent unter Druck. Die muss ich aktivieren. Das heißt, ich habe auf dem Löscher eine Sicherung, die ziehe ich. Das ist gleich mit dem Dauerdruckgerät. Die Sicherung muss ich vorher immer ziehen. Aber im Unterschied zu den Dauerdruckgeräten, Baumarktstyle, habe ich bei den Aufladegeräten oben einen, ich nenne ihn immer ganz simpel, Hot-Button. Da haue ich drauf und dann steche ich innen drin mit einer Nadel die CO2-Patrone an. Erst dann steht dieser Behälter unter Druck, beziehungsweise baut den Druck in Millisekunden auf. In der Zeit habe ich aber, in diesem Zeitraum habe ich dann die Zeit, den Schlauch aus der Halterung zu nehmen. Und wenn ich das alles getan habe und den Feuerlöscher und den Schlauch sicher in der Hand habe, kann ich mich auf den Brandherd zubewegen und dann spätestens dann ist der Feuerlöscher betriebsbereit mit seinen 15 bis 18 Bar Betriebsdruck und dann ist er in der Lage, das Löschmittel auch auszubringen. Oftmals ist es so, wir haben zum Beispiel einen Kunden, das war bis vor 4 Jahren der älteste Werkstattmeister Europas mit 88 Jahren. Und wenn wir zu dem gekommen sind, hat er immer gesagt, ach, was ihr immer macht, ihr putzt, macht Aufkleber drauf. Nein, wir machen die auch auf, hat er gesehen. Und der junge Mann hat dann irgendwann selber gedacht, er kann es selber. Aha, das Manometer ist im roten Bereich, sprich die Nadel ist abgebrochen oder einfach runtergerutscht, hat diesen Löscher aufgemacht und dem ist leider Gottes mit 88 Jahren so eine Feuerlöscherarmatur durchs Gesicht geschossen. Nach 6 Wochen kam er dann aus dem Krankenhaus und nach 8 Wochen waren wir da. Das war aber reiner Zufall, weil das Prüfungsintervall anstand. Und dann haben wir uns mal unterhalten. Und da hat er gesagt, Jung, gut, gegenüber 88 Jahre bin ich natürlich ein junger Hüpfer. Hat er gesagt, Jung, du hattest recht, ich pack so ein Ding nicht wieder an.
Okay, gut. Du hast gerade gesagt, also dann gehst du auf das Feuer zu. Welchen Abstand sollte man haben und wo sollte man hinsprühen?
Also es ist natürlich situationsbedingt. Indoor habe ich natürlich keine Winde, die mich behindern können. Also, es sei denn, es reißt einer irgendwie eine Tür auf oder wie auch immer. Wenn, dann immer mit dem Wind löschen. Und dann gibt es verschiedene Szenarien. Was brennt denn überhaupt? Was habe ich an Brandgut? Sind es Flüssigkeiten? Sind es feste Stoffe? Wenn ich jetzt indoor lösche, dann sagt mein Körpergefühl mir schon, so weit darf ich rangehen. Ein Körper, also ein menschlicher Körper sagt einem, bis dahin darfst du gehen oder auch nicht. Man sagt immer so, mit einem Feuerlöscher darf man sogar bis 1,20 Meter auf elektrische Anlagen mit 1000 Volt. Ohne dass der Funke überspringt. Aber meistens sagt einem das Warngefühl des Körpers, so dicht gehe ich gar nicht ran.
Okay, gut.
Rest macht die Wurfweite des Feuerlöschers.
Okay, super. Jetzt hast du aber auch gerade, wir haben auch ein bisschen über ABC-Feuerlöscher gesprochen. Du hast dann auch gesagt, wie kriege ich denn tatsächlich einen Fettbrand gelöscht? Und wir saßen ja, das muss ich nebenbei unseren Hörern erzählen, wir haben ja gerade vor ein paar Wochen gemeinsam mit deinem Sohn bei mir im Grill-Tiny-Haus gesessen. Einige wissen schon, dass wir da ein Forschungsprojekt haben und da haben wir gemeinsam mal den Steak erforscht. Aber da hast du meine Feuerlöscher auch gesehen und deswegen haben wir ja gesagt, wir müssen darüber sprechen. Was ist da los mit diesem mit den Fettbränden?
Ja, Fettbrand ist natürlich eine im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Thema. So, wie gehe ich daran?
So sind wir wieder beim Thema.
Ja, dann hat man im wahrsten Sinne des Wortes die Pfanne heiß, ne? Wenn es erstmal soweit ist. Und Fettbrände, das ist natürlich ein Phänomen. Fettbrände entstehen bei Hitze, das Fett fängt an zu brodeln. Vielleicht habe ich es auch vergessen, einfach nur die Pfanne runterzunehmen. Das macht generell gar nichts. Aber wichtig ist, wie gehe ich damit um? Wenn ich jetzt dort mit Pulver kriege ich es natürlich aus. Aber ich komme mit meinem Pulverlöscher und gehe dann auch an die Pfanne ran und halte mit richtig 18 Bar Betriebsdruck dieses Pulver da drauf. Das kann natürlich sein, dass ich einen Teil ausbekomme, aber einen Teil auch wegspritzt. Das heißt, dieses brennende Fett schleudere ich in meinem ganzen Grillhaus in der Gegend rum. Schlimmer ist es noch bei Wasser. Wer aufgepasst hat in der Schule, weiß es. Wir gehen mit Wasser nicht auf Fettbrände, weil halt Fette sind leichter als Wasser. Und dann habe ich natürlich den Effekt, dann spritzt es überall hin. ja, an Muttis oder Frauchens Gardinen oder wie auch immer und dann habe ich die Hütte in Flammen. Das geht nicht. Ich habe dir aber auch erzählt, während unserem Forschungstag, das ist nicht ganz richtig, denn mittlerweile ist die Technik nicht stehen geblieben. Man darf doch in einer Form Wasser auf Fett brennen, nämlich mit Wassernebel. Wassernebel ist eine super Geschichte. Wassernebellöscher hat vorne eine Telesto-Düse. Durch diese Düse wird das Wasser, also eigentlich Löschmittel Wasser, so fein verstäubt, dass es sich wie eine Glocke über den Brandherd setzt. Das heißt, zwei Löschwirkungen. Einmal die Glocke, die Nebelglocke, verdrängt den Sauerstoff, also nimmt dem Feuer die Nahrung. Und wenn es sich absetzt, wird die Pfanne bzw. das Brandgut unter Zündtemperatur gekühlt. Und was Cooleres gibt es gar nicht. Ich habe dir ja erzählt, wir hatten mal den Professor an der Uni, der sich abends bei uns gemeldet hat, weil wir seine Frau, die auch in der Uni war, mit unserer Brandschutzunterweisung geschult haben oder sensibilisiert haben in der Handhabung mit Feuerlöschern. Die Frau ist nach Hause gekommen, hat gesagt, wir haben heute einen Fettbrand mit Wasser gelöscht. Und da hat er uns bitterböse angerufen und hat gesagt, wie könnten wir sowas erzählen? Das lernt man doch schon in der Schule, er wäre Uni-Professor. Und dem habe ich dann ein Video von YouTube geschickt, ein Promo-Video des Herstellers dieser Wassernebelgeräte. Und das ist die Firma FLN in Neuruppin, mit der wir auch zusammenarbeiten.
Bekannt, ja.
Und nach etwa 12 Minuten Dauer des Videos hat er mich zurückgerufen tatsächlich und hat sich bei mir entschuldigt. Und sagte, überhaupt keine Frage, ich habe was dazugelernt, Wasser nein, aber Wassernebel ja. Und dazu kommt noch, wenn jetzt wirklich ich erfolgreich mit meiner Löschung war, dann könnte ich dieses Steak oder diese Bratwurst oder was ich auch immer gemacht habe, noch essen, weil Wasser ist nahrungsmittelecht. So.
Also, das ist schon mal ein Grund, wenn es ein besonders gutes Steak ist, ist richtig wertvoll. Wo sind die preislichen Unterschiede? Jetzt haben wir von 1999 gesprochen, so ein Wassernebelwerfer. Was kostet so ein Ding also für den privaten Haushalt?
Also, wir haben jetzt von den Dauerdruckgeräten im Baumarkt für 19,99 € zu Silvester, da gehen wir mal von weg. Natürlich kostet so ein Wassernebellöscher 1 € mehr, nicht nur 1 €. Der liegt ungefähr, wenn ich die 2-Liter-Variante nehme, die ich für Privatküchen auch empfehlen würde, weil die Hausfrau zu Hause verliert nicht so oder hat keine Angst davor, dieses Teil auch zu benutzen, weil es klein und handlich ist. 2 Liter hört sich nicht viel an, aber in diesem Volumen, was auf einmal entsteht, habe ich doch eine große Löschwirkung. Preislich liegen wir da um die 100 €. Ja, das hört sich im ersten Moment viel an, aber unsere Feuerlöscher dürfen tatsächlich 25 Jahre alt werden von FLN. Und das ist ein Riesenvorteil. Ob sie da hinkommen, liegt natürlich auch daran, wo sie gelagert werden. Ne, wenn die dann, ständig Fette abkriegen vom Kochen oder wie auch immer, ja, dann halten sie natürlich nicht so lange oder Wasser oder irgendwelche Essensreste, die da rumfliegen, haben wir alles schon gehabt. Dann ist die Lebensdauer nicht so lang, aber insgesamt 25 Jahre, wenn die alle 2 Jahre gewartet werden und auch das Löschmittel Wasser dann auch erneuert wird, damit keine Keimbildung entsteht oder wie auch immer, dann ist das auch so. Und ich glaube, 100 € über 20, 25 Jahre, ich glaube, das ist nicht unbedingt das große Geld.
Also nochmal ganz wichtig, da ist ganz normales Wasser drin, das kann man auskippen und wieder erneuern.
Ja, genau. Ja dadurch Wassernebel. Ja. Ist natürlich für diese Fettbrandgeschichte eine ganz feine Sache, weil es dazu passt. Mit Wasser kann ich die Brandklasse A, so feste Stoffe wie zum Beispiel ja, Hölzer, Papier, löschen. Oder halt die Brandklasse F durch den Wassernebel. Bei allen anderen Sachen, wenn ich jetzt Reiniger in Hülle und Fülle, wenn ich jetzt Profi, nicht nur Profi, auch Privathandwerker bin und ich habe so meinen Bremsenreinigerkanister, Terpentin, was hat man da nicht alle in so einer Hobbywerkstatt rumstehen, dann würde ich doch lieber in Richtung Schaumlöscher gehen. Auch ein super Löschmittel, Brandklasse A, feste Stoffe, Brandklasse B, flüssig und flüssig werdende Stoffe. Ja, auch Benzine oder ähnliches kann ich damit ablöschen. Und damit bin ich da besser bedient. Auf jeden Fall, ich kann es nur immer wieder sagen, auch in so Tiny-Häusern, Versicherungen wurden angesprochen. Das ist immer ganz gut, wenn ich einen Feuerlöscher habe. Jede Versicherung freut sich, aha, sie haben versucht zu löschen. Auch mit Pulver. Aber was habe ich denn heutzutage alles da? Selbst in einem Tiny House habe ich Elektro verbaut. Ich habe meine Küche mit Elektroartikel ausgestattet. Ich habe Schalter da drin. Dann liegt mein Flatscreen oder hängt mein Flatscreen an der Wand, mein Handy, mein Tablet. Du kennst es, was hat man nicht alles mit? dieses Pulver ist so fein, das zieht überall ein, in Bildschirme überall und setzt sich auf die Schaltkontakte. So, was ist jetzt, was entsteht jetzt? Ja, ein kleines Feuerchen auf jeden kleinen Schaltkontakt. Vergleichbar mit Rostbildung am Auto. Am Auto dauert es 10 Jahre bei den alten Kissen, ja, die nicht versiegelt sind oder ähnliches. Ja, nein, bei so einer Tastatur vom Computer oder Flatscreen dauert es 3 Monate. Jetzt gehe ich aber zu meinem Versicherungsmakler hin und sage hier, der Mann vom Brandschutz hat mir gesagt, das ist ein Folgeschaden. Ja, den hättest du sofort mit angeben müssen. Wir kennen das und schon bleibst du auf den Kosten hängen. Dann lieber gleich ein vernünftiges Schaumgerät, also auch flurfrei. Das ist ja auch noch ein Thema, was wir vielleicht gleich noch eben ansprechen können. Flurfreie Schaumlöschmittel oder halt Wasserlöscher für zu Hause. Und da ist man schon mit geholfen. Besser, man hat einen, kann ruhig schlafen, als wenn man keinen hat.
Und dann haben wir noch das Thema Feuerlöschdecke. Können wir die eigentlich auch gleich mit erschlagen mit dem Wassernebel oder was ist damit los?
Also sobald ich einen Wassernebel für Fettbrände habe, brauche ich keine Feuerlöschdecke mehr. Ich sage immer, wenn wir eine haben, dann lassen wir sie auch hängen. Weil Feuerlöschdecken, damit kriege ich auch die brennende Pfanne aus. Es gibt mehrere Techniken. Ich kann auch ein Kilo Mehl drüber hauen über mein Brandgut. Dann habe ich dem auch den Sauerstoff genommen. Aber dann habe ich auch wieder die Riesensauerei. Das will ich ja gar nicht. Löschdecken sind auch von der Berufsgenossenschaft nicht mehr als angemessen angesehen. Sonst hat man auch immer gesagt, da sind diese beiden Schlaufen oben in den Löschdecken, damit ich die auch um brennende Personen legen kann. Da geht man auch von weg. Wenn ich nichts anderes habe, kein Feuerlöscher. Eine brennende Person lösche ich auch mit Feuerlöschern. Durchaus. Ich kann dem auch mal kurz durchs Gesicht. Natürlich kann ich dem keine 2 Kilo Pulver in Rachen drücken, weil dann liegt er da auch, weil er Schnappatmung kriegt. Das ist klar. Aber man geht davon weg, weil man die Löschdecken um die brennende Person gelegt hat. Was hat man dann gemacht? Man hat die Person hingelegt. Aber trotzdem, durch den Kamineffekt drücken die Rauchgase direkt nach oben. Und wo müssen sie lang? Am Kopf der brennenden Person. So, schon hat man eine Rauchgasvergiftung. Dann ist man hergegangen und man neigt da immer zu, die brennende Person auf der Erde noch abzuklopfen. Was mache ich denn? Ich habe hier nur Kunststoff in meinen Klamotten. Was mache ich? Dieses heiße Kunststoff klopfe ich der brennenden Person mehr oder weniger in die Haut. Und die Chirurgen im Krankenhaus haben Spaß. Die dürfen die ganzen kleinen Partikel, die dann abgekühlt sind, dort wieder aus den Wunden suchen. Wenn ich nichts anderes habe, dann nehme ich das. Ich nehme auch, wenn mir in der Fußgängerzone einer entgegenkommen würde, eine lebende Fackel, dem würde ich meine Jacke umschmeißen und würde den auf die Erde legen und würde den nach unten hin das Feuer wegstreichen oder abstreichen oder ersticken. Das würde ich tun. Habe ich aber einen Feuerlöscher, würde ich diesen nehmen.
Okay, also das heißt wirklich mit Feuerlöscher dann behandeln?
Ja, ja. Wenn nichts anderes da ist, wir wollen Leben retten, das geht immer vor. Ja, wenn wir nichts machen, ist es auch strafbar, beziehungsweise ich könnte damit nicht leben. Da sage ich ganz ehrlich.
Und dann hast du eine Hilfeleistung, ja?
So ist es einfach. Ich wollte es nicht so hart ausdrücken, aber es ist so, wie es ist. So, und
in der heutigen Zeit, wo die Leute also dann an der Autobahn parken, nur weil ein Unfall passiert ist, kann man das ruhig mal offen sagen.
Hast auch recht, stimmt. Nee, also es ist so. Also es gibt eigentlich für jedes Brandgut, selbst wenn es eine brennende Person ist, den passenden Feuerlöscher.
Wir waren noch mal beim Flucht- und Rettungswegeplan. Jetzt ist das eine gewerbliche Geschichte. Gewerblich vermietetes Ferienhaus, Tiny House. Es sind ja viele, ich vermiete das mal, möchte ein bisschen Geld verdienen und einfach Gäste reinlassen. Was ist so Vorschrift damit, ich sage das immer so, was ist erforderlich, damit die Versicherung nachher auch freiwillig zahlt? Wie muss so ein Flucht- und Rettungswegeplan aussehen? Wie müssen die Rettungswege denn überhaupt dann gekennzeichnet werden?
Ja, es steht in der Beschilderungsordnung ASR 2.3, dass Rettungswege, jeder Rettungsweg und auch die Wege, die man nehmen muss, gekennzeichnet sein müssen. Das sind meistens grüne Notausgangsschilder mit Pfeilen drauf, meistens auch noch eine Tür und ein Männchen, was davor ist. Die alten waren nur Pfeile. Wir gehen her und nehmen Indoor zum Beispiel, wenn ich jetzt aus dem Büro raus in den Flur, dann die nächste Tür links oder wie auch immer, nehmen wir noch die Pfeile, die wirklich in Richtung zeigen. Also sprich, Pfeil nach unten. Diese Tür muss ich nehmen, um hier rauszukommen. Sobald dort aber eine Tür nach außen geht, machen wir den Pfeil nach oben. Was nicht heißt, hier, du musst erst in den ersten Stock. Nein, hier geht's raus. Indoor, hier musst du durch. Pfeil nach unten, hier geht's raus. Pfeil nach oben, weil 3D-Schilder haben wir noch nicht. Ja?
Okay.
So. Mittlerweile müssen die in Gewerbeobjekten auch beleuchtet sein. in so einem Tiny House würde ein nachleuchtendes Schild ausreichen. Ganz locker über Tageslicht oder auch wenn man dort abends noch bei Kerzenschein oder die Lampe oben anhat, sich noch ein Weinchen trinkt, dann saugt die Lichtstrahlen schon auf und dann leuchtet es auch eine ganze Zeit lang nach. So, ja, Flucht- und Rettungswege, das ist immer so eine Sache. Ich habe es bei dir gesehen. Ich fand's zum Teil es macht Sinn, klar. Ich fand's aber auch witzig, weil man hat sein kleines Tiny House und muss dann noch Notausgänge schaffen, hat eigentlich auf jeder Seite 2-3 Fenster, aus denen ich dann auch flüchten könnte. Nein, aber ich fand's nicht nur witzig und sinnvoll zugleich, weil wenn die Leute in Panik sind und dann sowas sehen und solche Hinweisschilder haben, dann wird denen das ins Gedächtnis gerufen, oh mein Gott, ich kann ja doch noch aus dem hinteren Fenster raus oder links neben der Tür ist noch eins, was ich so weit öffnen kann, dass auch, sag mal, Tante Margret da raus kann. Ne? Das ist.
Und die Feuerwehr rein, das muss er auch noch sehen, nicht wahr?
Ja, gut, also die haben ganz andere Möglichkeiten. Die kommen schon überall rein, aber ist prima. Ist alles super. Flucht- und Rettungsdichtpläne im gewerblichen Räumen müssen immer da sein. Ja, in Hotels zum Beispiel.
Also wir halten fest, auch das Tiny House vermietet als Ferienhaus ist ein gewerbliches Objekt, wo es zwingend hineingehört.
Ja. Ja.
So, übrigens das Thema hier in dem Tiny House, wo du hier übernachtet hast, bevor wir das Forschungsobjekt mit dem Steak uns angesehen haben im Grill Tiny House, ist übrigens kein Witz gewesen. Es kommt wirklich, ich erzähle das regelmäßig und das ist mir auch passiert. Da hat eine Architektin aus dem Nordrhein-Westfälischen mich mal angerufen und hat gefragt, sagen Sie mal, Herr Pedersen, welche Fenster sind so groß, dass sie als Flucht- und Rettungsweg genutzt werden kann? Und meine Antwort war, nehmen Sie die beiden Fenster neben der Eingangstür und fand das witzig. Und sie hat gesagt, ist in Ordnung. Dann habe ich erst realisiert, es ist ja Vorschrift. Das muss ja, bitte korrigiere mich, 90 mal 120 oder war das, ja, oder war das 130 mal 80? Irgendwas in der Größenordnung. In den Landesbauordnung steht es ja genau drin. So groß muss es sein. Ich erkläre meinen Kunden auch in meinen Webinaren, Freunde, wenn ihr braucht nur um ein Tiny House herumzugehen und mal zu sehen, ob es ein Fenster oder eine Tür gibt, die auch diese Größe hat. Wenn nicht, ist das gar nicht baugenehmigungsfähig, weil das Bauamt akzeptiert das gar nicht. Das ist schon der erste Punkt. Und das dann noch gewerblich zu vermieten, dann und wenn da was passiert, dann hast du gleich den ersten Preis.
Ja, leider irgendjemand muss immer den Kopf hinhalten. Das ist nun mal so. Und dann ist es natürlich der, der das Objekt vermietet hat. Nein, aber da bist du zum Beispiel bei deinen Tiny Häusern oder bei deinem Tiny House, was wir besichtigen durften und wo wir dann drin genächtigt haben, ist alles safe. Es waren die Rauchwarnmelder bzw. CO-Melder verbaut. Es waren Feuerlöscher dort. Das ist eigentlich das Standardprogramm, was man haben muss. Die Flucht- und Rettungslichtpläne, die Beschilderung war da. Vorbildlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut, Löschmittel hätte ich ein anderes genommen. Klar.
Mache ich auch. Ich habe da einen Fachmann gerade mal gehört.
Ach so, ja. Teilen wir den mal mit, der kann bei uns anfangen, wir suchen noch einen. Nein. Nee, es ist einfach so. Es war alles vorbildlich und das ist natürlich, ich bin ja so bekloppt, das macht der Job auch mit mir. Wenn ich zum Beispiel irgendwo, ich sag jetzt mal beim Griechen essen gehe und ich sitze 5 Meter von so einer roten Spritze weg, was mache ich? Ich guck drauf, ist der geprüft? Es ist krank. Das bringt der Job so mit sich, wir haben alle unsere Macken und das ist halt meine.
Ne? Aber du siehst das halt gleich als potenziellen Kunden, wenn du sowas findest, ja?
Ich sag dann schon immer, du kriegst von mir auch 1 Euro mehr Trinkgeld, wenn ich in 2 Wochen hier hinkommen darf. Ne? Also das ja, aber meistens kennt man die Leute.
So, jetzt haben wir noch ein Thema und das wolltest du unbedingt auch noch erwähnen, und zwar Akkus, Lithium-Akkus. Was ist da mit uns? Also wir haben sie ja alle in den Mobilfunkgeräten und wir wissen auch, selbst wenn wir kennen uns ja ein bisschen vom Rennsport her mit deinem Sohn, das darf ich nebenbei erwähnen, und da ist ja auch gefährlich, wenn man da im Overall, im Rennanzug, also mal im Rennoverall noch einen Akku drin hat. Wie kriegt man das denn gelöscht? Ich meine, die Elektroautos sind ja nur das große Problem dabei.
Ja, Lithium-Brände ist ein ganz heißes Thema. Ein ganz heißes Thema. Beispiel, wir wohnen hier an der A1. Wir haben hier, unsere Feuerwehren zum Beispiel haben Wassercontainer. Wenn dann so ein Elektrofahrzeug brennt, dann wird das in den beziehungsweise in den Wassercontainer gelassen und die lassen es regelrecht auskühlen. Der Punkt ist, an so einem Lithium-Akku, und das kann ein E-Auto sein, es kann aber auch hier, haben wir alle, und meistens in der Tasche, das Smartphone. Wann fängt so ein Lithium-Akku an zu brennen? Ja, wenn er was tun muss. oder wenn er die Nahrung, die Energie aufnimmt, sprich im Ladezustand. Lithium brennt genauso wie eine Bengalo im Stadion. Das heißt, wir müssen es irgendwie unter Kontrolle bringen. Lithium hat aber die Nahrung in sich selber. Lithium-Akkus haben einen gewissen Sauerstoffanteil. Die brauchen nichts. Die brauchen weder Sauerstoff aus der Luft noch sonst was, um zu brennen. Sie selber sind die Energiequelle. Und wenn ein Akku mal schadhaft ist, ich stürze mit meinem E-Bike, ich merke das gar nicht erst, das läuft noch weiter. Und abends habe ich es an der Steckdose und will es laden, weil ich hier 30 Kilometer oder 60 Kilometer abgerissen habe, stelle es ins Carport und stecke es an der Steckdose. So. Jetzt komme ich von meiner Fahrradtour, der Akku ist warm, dann schließe ich es an und dann kriege ich dann nochmal Power. Und dann fängt sich an, die Energiequelle aufzubauen. So, und jetzt habe ich eine defekte Zelle, die dann aufbricht. Und die setzt dann Energie frei, sprich Feuer. So, jetzt kommt's zur Reaktion. Diese kleine Zelle steckt die Nachbarzellen an und das ganze Ding explodiert und überall fliegen die kleinen Lithiumteile hin. Das heißt, ich habe nicht einen Brandherd, ich habe mehrere Brandherde. Also diese Lithium-Geschichte ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. So, jetzt komme ich mit meinem Pulverlöscher und halte diesen Pulverlöscher da drauf. Weil Carport habe ich Pulver, weil es eventuell, weil ich vergesse, den im Winter rauszunehmen. Pulver friert nicht ein, jedenfalls nicht über minus 30 Grad und kriege dieses Feuer nicht aus. Ich kriege vielleicht das abgelöscht, was der Lithium-Akku zum Brennen gebracht hat, sprich, keine Ahnung, ich habe noch meinen Laubsack dort stehen oder meinen Laubhuster oder meine Gartengeräte, die kriege ich mit dem Pulver gelöscht. Aber diesen Lithium-Akku an sich nicht, weil, wie ich gerade gesagt habe, Lithium hat die ganze Nahrung in sich. So, was machen? Ja, da gibt es jetzt auch von der Firma FLN sogenannte F500-Löscher. Das ist ein Trennlöschmittel, aber die sind natürlich auch preislich hochinteressant, also hochinteressant. Damit kriege ich diese Geräte gelöscht oder halt, ich nehme halt einen Eimer, kühle das Lithium runter, wie auch immer. Also das ist eine Geschichte, da ist man noch nicht ganz durch. Meistens nämlich, und da hatten wir ja auch drüber gesprochen, die Speicher für Photovoltaikanlagen. Ist alles eine feine Geschichte, aber wenn da mal was ist, kommt man im ersten Moment gar nicht an diesen eigentlichen Speicher, an den Akku ran. So, wie geht man dann vor? Dann raus aus dem Haus, die Familie, den Hund, die Katze mitnehmen, alles mitnehmen, was man vielleicht nehmen kann und die Beine in die Hand, weil das kriegt man alleine nicht hin.
Das heißt, mit einer Photovoltaikanlage, mit einem Akku, muss man davon ausgehen, wenn das Ding anbrennt, dann ist das Haus faktisch weg.
Ich will das ja gar nicht schlecht machen. Es ist ja alles super. Wenn ich meine eigene Energie durch die Sonne hole, muss ich sie speichern, damit ich sie abends, wenn die Sonne weg ist oder auch wenn es mal Regentag ist oder wie auch immer und ich nicht so viel eingespeist bekomme, dann habe ich was an Vorrat. Ist für die Umwelt alles super. Aber ich muss immer im Hinterkopf haben, dass ich eine zusätzliche Gefahrenquelle eigentlich im Haus habe. Das ist immer so. Ich kann mir auch, ich sag mal ganz banal, einen Toaster in die Ecke stellen. Mit dem kann ich auch einen Kabelbrand oder ähnliches erzeugen. Also alles, was mit Elektro zu tun hat, hat auch so ein bisschen immer eine Gefahrenquelle in sich. Aber ich will das Ganze gar nicht schlecht nehmen. Aber wenn es dann zum Feuerchen kommt, dann ist es etwas schwerwiegender und schneller. Dazu kommt noch ein Lithium-Akku, egal wo er ist, im Smartphone. Damals hatten unsere Kinder ein Hoverboard oder im E-Bike. Wenn er brennt, setzt er auch noch giftige Gase frei. Also das ist eine hochchemische Geschichte da. Die sind natürlich giftig und da laufe ich auch wieder Gefahr, ja, mich wieder selber zu vergiften, wenn ich da reingehen sollte und dann auch noch die Löschversuche vornehmen möchte. Das ist einfach so. Also die Technik bleibt da nicht stehen. Die ganzen, zum Beispiel die Firma FLN, entwickelt mehrere Löschmittel, die extra dafür sind. Aber ich muss ja sagen, als Otto-Normalverbraucher, hast du das nicht im Haus.
Ja, ja.
Ja, wir sind ja schon froh, wenn die Leute oder die Privatpersonen oder auch kleinere Unternehmen, gut, wenn es gewerblich, müssen sie ja mit Feuerlöschern ausgestattet sein. Privat musst du es ja noch nicht. Aber ich denke mal, da wird sich die Regierung oder die EU schon was einfallen lassen, dass wir da hingedrückt werden.
Ich glaube, nächste Woche haben wir noch einen Termin frei für eine neue Vorschrift. Also das kriegen die bestimmt hin, ja. Okay.
So. Bestimmt.
Aber ganz nebenbei, Mario, das Thema ist ja auch im Tiny House-Bereich interessant. Da wird ja viel von Autarkie gesprochen. Die Leute schnallen ja gar nicht, dass wenn du ein Haus haben willst, eine Baugenehmigung haben willst, hast du Anschlusszwang. Insofern Autarkie gibt es in dem Sinne gar nicht. Und dann kommt das Thema Photovoltaik, was ich hier regelmäßig höre. Ja, da hole ich Strom von der Sonne. Und ich frage dann, ja, und auf welches Dach? Ja, wie? Ja, aus Tiny House Dach. Ja, wie groß ist das denn? Da kriege ich gerade 800 Watt drauf, also 800 WP. Damit kann ich ein iPhone-Lader das Haus nicht betreiben. Wenn dann der Akku kommt, das heißt, dann habe ich jetzt gelernt, sollte, wenn schon erforderlich, dann bitte schön den Akku möglichst draußen vor dem Haus oder statt im Haus, oder?
Ja, das ist nun mal so, viele Leute denken dann, ja, ob, wenn ich jetzt meinen Akku draußen oder mein E-Bike draußen stehen lasse oder keine Ahnung, was da auch immer. Akkus sind ja momentan überall verbaut. Was ich ja, da genau stehen lasse, habe ich natürlich auch Angst, dass mir das entwendet wird in der heutigen Zeit. Ich kenne noch die Zeiten, da stand unsere Haustür offen, auch nachts. Das ist heute bedenklich, aus welchen Gründen auch immer. Klar, vorzugsweise würde ich es nicht im Haus laden. Ja, okay. Wir hatten jetzt vor einer Woche oder zwei unweit von uns in Löning ein Altenheim. Da ist nachweislich jetzt ein elektroangetriebener Rollstuhl beim Ladevorgang nachts angefangen zu brennen. Und ja, dieses Altenheim musste dann komplett evakuiert werden. Die Feuerwehr war super, hat alles gelöscht bekommen. Keine großartigen Verletzten, weder von den älteren Herrschaften noch von den Feuerwehrleuten. Das hatten die gut im Griff. Aber so kann es entstehen. Und wenn es entsteht, dann ist es natürlich dann, es fängt ja langsam an. Du merkst es.
Ja, ja.
Und wenn du es merkst, dann muss auch gerade einer vorbeigehen und diese Hitze spüren, die sich da gerade aufbaut. Und meistens ist das nicht der Fall. Und ich ich bin froh, wenn die Leute da die Energie, Sonnenenergie nutzen und alles Mögliche. Aber immer im Hinterkopf behalten, es ist auch eine Gefahrenquelle zusätzlich, die ich mir ins Haus hole. Mit übrigens jedem Lithium-Akku.
Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, dass wir hier eine heiße Sache besprochen haben. Ich denke, das war ein tolles Schlusswort, Mario. Vielen Dank für das Interview, für das Gespräch. Wir sind übrigens ganz nebenbei bei 40 Minuten gelandet. Wir wollten 20 Minuten quatschen. Das siehst du mal, wie spannend das Thema sein kann. Aber das muss ich dir ja nicht erzählen. Ich trage jetzt gerade Eulen nach Athen. Mario, ganz herzliche Grüße an deine Familie, Grüße an dein Unternehmen. Wir sehen uns wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, kann ich nur abgeben. Schöne Grüße. Bis denn dann.
So, das war das Interview mit dem Brandschutzexperten Mario Wolnick. Das Thema Brandschutz wird uns definitiv auch die nächsten Jahre weiter begleiten und deswegen ein dringender Tipp an euch. Klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werden könnt, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und für diejenigen, die gerade neu eingestiegen sind in unseren Tiny House Podcast, das passiert alle 14 Tage pünktlich jeden zweiten Montag 8 Uhr. Also Sommer wie Winter, im Urlaub und in Freizeit, egal was, alle 14 Tage passiert das. Und das ist natürlich ein ganz schöner Stress für mich, aber ich habe ja Spaß daran und ich hoffe, ihr auch. Also, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Petersen.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern. In Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.